Hallo nach Friedrichshafen. Hallo Frau Tank.
Ein wunderschön.
Wie oft hören Sie denn die Frage noch, woher kommen Sie eigentlich?
Die kommt ziemlich oft und um ehrlich zu sein, ich möchte sie auch gar nicht beantworten, weil ich das eigentlich daran nicht mag. Aber wenn ich gefragt werde, woher kommen Sie, dann sage ich aus Berlin, gebürtig.
Zu Gast bei Norbert Joa auf Bayern 2.
Gün Tank beschreibt Optimistinnen.
Ja, wie es der Buchtitel auch verheißt. Die Optimistinnen, Roman unserer Mütter, über die frühen Gastarbeiterinnen. Von dem Buch und von dem Thema wird noch viel die Rede sein, aber erstmal zu Ihnen. Als Sie 6 Jahre alt waren, fragten Sie Ihre Mutter, was bin ich denn mit türkischer Mama und deutschem Papa? Was war die Antwort?
Das war eine sehr schöne Antwort. Wenn du Schokoladeneis isst, was für einen Geschmack hast du auf der Zunge? Und ich sagte damals Schokolade. Und wenn du Vanilleeis isst, Vanille. Ja, und was passiert, wenn man beide Eissorten mischt? Da kam dann das gemischte Eis raus und ich habe damals und liebe immer noch Eis sehr. Und ein gemischtes Eis zu sein, hat mir doch recht viel Freude bereitet.
Ja, da ist einiges drin, das Beste aus beiden Welten sozusagen. Und in Ihrem Namen gab es auch mal das gemischte Eis, weil ich in der Pressemappe ein paar Interviews gefunden habe. Da stehen Sie drin als Gabriele Güntank. Wo ist denn die Gabriele geblieben?
Das ist auch mein voller Name, Gabriele Güntank, aber Gün ist mein Rufname. Von daher nutze ich auch hauptsächlich meinen Rufnamen.
Sie haben beide in petto.
Richtig.
Ich fand's auch bezeichnend in der Vorbereitung und Sie streifen sie ja auch. Der 1 millionste Gastarbeiter bekam ein Moped geschenkt und die 2 millionste?
Die bekam einen tragbaren Fernseher geschenkt, also alles mobil.
Kann man sich überlegen,
ne, was damit gemeint worden ist, ob doch erwartet worden ist, dass das dann irgendwann mitgenommen wird, zurück in die Heimat.
Ja, es war, glaube ich, auf beiden Seiten anfangs. Die mehr, die kommen für 2, 3 Jahre oder ich bleibe und dann geht's wieder heim. Es sind jetzt bald 60 draus geworden.
Richtig, aber eigentlich muss man ja sagen, es war damals zuerst so, dass sie für ein Jahr einen Vertrag abgeschlossen haben mit den jeweiligen Firmen und dann auch für ein Jahr geblieben sind. Und dann hat sich herausgestellt, hat die Wirtschaft gesagt, das geht nicht, weil nach einem Jahr sind die eingearbeitet. Wenn wir dann wieder neue Menschen einarbeiten müssen, das ist wirtschaftlich nicht tragbar. Und entsprechend wurde das dann auch geändert. Und die meisten Menschen haben gedacht, dass sie wieder zurückgehen und viele sind geblieben, sehr viele, das stimmt.
Und heute ist auf allen Seiten lange klar, alle bleiben?
Naja, ich glaube, was heißt bleiben? Also einige gehen ja auch, wenn sie im Rentenalter sind, dann in ihre Heimat oder in ihre Geburtsländer zurück oder teilen sich das auf, dass sie den Winter oder Sommer in dem einen oder dem anderen Land verbringen. Ich glaube, man wird auch ein Zug internationaler, wenn man migriert.
Ja, und Ihre 4-jährigen Zwillinge, sind die jetzt vollends Berliner?
Die sind richtige BerlinerInnen, ja, das muss man schon sagen. Also die lieben die Stadt, die lieben aber auch, muss man dazu sagen, nicht den Winter in der Stadt. Die lieben den Winter in Marokko und Frühjahr in der Türkei, weil es da einfach wärmer ist und weil beide gerne in kurzen Klamotten rausgehen. Derzeit ist das so, wie sich das zukünftig entwickelt, das kann ich natürlich nicht sehen. Da werden vielleicht noch oder hoffentlich noch ganz viele andere Orte und Städte, werden sie noch Berührung finden, wo sie sagen, da fühlen sie sich wohl.
Und dann höre ich auch raus, dann gibt es da 3 Wurzelstränge in den Boden. Marokko, Türkei, Berlin.
Richtig.
Der Papa, die Mama und die Gegenwart. Ja, Jahrzehnte war ja immer nur die Rede von Gastarbeitern, also Männern. Und Sie führen das ganz schön aus, das ist ein falsches Bild der Vergangenheit. Wie viele Gastarbeiterinnen gab es denn bereits in den 70ern?
Also Anfang der 70er Jahre waren das um die 700.000 Arbeitsmigrantinnen, die in Deutschland waren und die waren zum Arbeiten da. Also es war nicht die Familienzusammenführung, sondern die waren zum Arbeiten da und die meisten von ihnen haben auch gearbeitet im Vergleich zu den Frauen in Westdeutschland, die in diesen Jahren noch weniger gearbeitet haben, also weitaus weniger und eher zu Hause dann waren und die Hausarbeit gemacht haben. Viele Frauen sind auch alleine gekommen, haben dann später ihre Männer nachgeholt und auch ihre Kinder und haben hier in Betrieben gearbeitet und praktisch ganze Familien ernährt. Die kamen aus Spanien, aus Griechenland, aus der Türkei, aus dem ehemaligen Jugoslawien. verschiedenen Orten, auch aus Marokko.
Und unter den deutschen Anwerbern kursierte der, ja, rückblickend zynische Satz, die sind billiger und williger. Aber das war dann auch schon Irrtum Nummer zwei, oder?
Naja, Frauen haben zu diesem Zeitpunkt allgemein weniger verdient, verdienen heute immer noch weniger als Männer bei gleichen Tätigkeiten. Und damals gab es sowas wie die Leichtlohngruppe. Das ist irgendwann per Arbeitsgericht, ich glaube Mitte, Ende der 80er, aufgehoben worden. Und diese Leichtlohngruppe hat dazu geführt, dass Frauen weitaus weniger verdient haben als Männer, obwohl sie gleich schwere Arbeit getan haben. Also die Frauen, die gerufen worden sind, waren auch oft zu Tätigkeiten gerufen worden, wo es um Fingerfertigkeit geht, also sprich im Elektrobereich, aber auch im Porzellanbereich, bei den Süßigkeiten, also sprich Kekse, Schokolade.
Aber von wegen williger, Sie führen es ja aus im Buch, also nichts damit, nur unterdrückt und schwach und abhängig. Da waren ganz schön starke Charaktere dabei.
Ja, es gibt also bereits Ende der 60er Jahre bei Balsen einen Streik von spanischen Frauen, ein sogenannter wilder Streik, die sich gewehrt haben, weil sie auf ihre sozialen Rechte gepocht haben und der Arbeitgeber da nicht willig war, auf die Frauen zuzugehen. Da muss man sagen, da sind leider 300 Frauen dann entlassen worden und auch viele von denen sind zurück nach Spanien. Es gab aber, und das ist halt was Besonderes, was ich für mich als auch sehr empowernd empfunden habe, als ich darüber gelesen habe und auch dann mit Frauen und auch dem Betriebsrat gesprochen habe, der damals Betriebsrat war. Es gab in Neuss bei Pierburg einen Streik.
Zu dem kommen wir noch ausführlich, vom Autozulieferer im Kapitel 2. Aber mich würde noch interessieren, weil so viele Bilder auftauchen in meinem Kopf, nachdem ich das Buch gelesen habe, diese Geschichte vom Vierbettzimmer, das so klein war, dass sich immer nur zwei aufrecht umziehen konnten. Haben Sie das von Ihrer Mutter?
Die Geschichte habe ich wirklich von meiner Mutter, wobei die Figur Nur ist eine Person aus mehreren Frauen, mit denen ich gesprochen habe. Also meine Mutter war nie in Neuss zum Beispiel. Sie hat aber in einem Wohnheim gewohnt in der Oberpfalz und da waren die Räumlichkeiten sehr beengt. Und wenn man sich die Geschichte anschaut, dann muss man sagen, dass das für alle galt damals, also sowohl für die Arbeitsmigrantinnen als auch für die Arbeitsmigranten, dass sie in sehr engen Räumlichkeiten gehaust haben, kann man fast sagen, ja.
Ja, es ist eine spannende Zeitreise in eine Epoche, die gar nicht so lang her ist, nur 50 Jahre. Und man ahnt, was das für ein Kraftakt war für die Frauen, allein im fremden Land mit fremder Sprache.
Und die Reaktion der Frauen, also die ich bisher bekommen habe, sind auch sehr positiv, weil es sind dann schon so Aussagen wie, naja, schön, endlich schreibt jemand mal über uns. Oder du schreibst mit unserer Zunge. Das freut mich, wenn ich das höre.
Ja, das glaube ich. Es strahlt auch viel Warmherzigkeit aus und Lebensfreude, das Buch. Bayern 2, 1:1, der Talk und mit mir in Friedrichshafen verbunden, wo sie gerade auf Lesung war, Gün Tank. Mit ihrem Buch »Die Optimistinnen« über die Gastarbeiterinnen der 70er Jahre. Was stimmte denn Ihre Mutter im echten Leben optimistisch, als sie aus der Türkei in die Oberpfalz kam?
Ich glaube, meine Mutter, wenn ich zumindest meine Großeltern Glauben schenken darf, war schon immer ein recht optimistischer, neugieriger Mensch. Immer auf Erkundung, stellte viele Fragen. Das war wahrscheinlich auch der Grund, warum sie sich dann auf den Weg gemacht hat. Also tatsächlich ging es nicht nur ums Arbeiten, sondern auch die Welt zu erkunden. Und die Arbeitsmigration war halt eine Möglichkeit, aus der Türkei rauszukommen, die sie genutzt hat und ist dann halt aus Istanbul kommend, ähnlich wie Nur, in der Oberpfalz gelandet.
Ja, und die Nur, die ja eine Kunstfigur ist und einiges in sich vereint, aber vor allem auch Erlebnisse ihrer Mutter. Der erste Eindruck, den sie da hatte in der Oberpfalz Anfang der 70er, auch mit Blick auf die Kleidung dort, wow, sind die hier altmodisch. Also das war dann ein Thema. Sie trug Minirock und die älteren Oberpfälzerinnen langes Kleid und Kopftuch.
Wenn man sich die ersten Bilder auch anschaut aus den 70er Jahren von Frauen, da sieht man eigentlich sehr viele Frauen mit, also sehr verschiedene Frauen. Man sieht auch Frauen mit Kopftüchern, aber auch Frauen mit Miniröcken, mit Schlaghosen. Natürlich je nach Alter, je nach Herkunft, also sprich aus welcher Gegend Frauen kamen. Also kamen sie aus einer dörflichen Struktur, aus einer Stadt, aus einer bildungsfernen Schicht, aus einer bildungsstärkeren Schicht aus der Türkei. Und das habe ich versucht auch in diesem Roman wieder zu spiegeln. Also die Romanfigur Nur kommt an in diesem Dorf und hat sich alles einfach größer und moderner vorgestellt. Das ist das eine, also auch von den Baulichkeiten drumherum. Und dann trifft sie aber auch auf Frauen im Dorf und diese Frauen tragen halt längere Kleider als sie, sowohl als auch ein Kopftuch. Lächeln ihr zu und sie lächelt halt auch zurück. Also eine Kommunikation findet dann doch in irgendeiner Form statt auch.
Ja, und sie denkt sich allerdings auch mit Blick in die Unterkunft hinterm Bauernhof, mit Blick auf den Stall, boah, wie es hier riecht. Und später die Brigitte, die sie eigentlich ins Herz geschlossen hat, die muss dann die Arbeit hinschmeißen, weil der Mann sie zu Hause haben möchte, zur Pflege der Schwiegermutter. Auch das ist nicht ausgedacht. Sie haben da deutsche Frauen gehört von ihrer Mutter, die durften nicht mehr arbeiten in den 70ern.
Fand das sehr spannend, weil das natürlich, wenn man sich das mal überlegt, gar nicht so lange her ist. Wir reden von den 70er Jahren, also gefühlt gestern vielleicht, auch wenn ich da nicht auf der Welt war. Aber Frauen konnten damals arbeiten, wenn der Mann das erlaubt hat. Und wenn der Mann sagte, dass für die Care-Arbeit zu Hause die Frau gebraucht wird, dann konnte der Mann praktisch die Frau aus dem Job rausnehmen. Und ja. Interessanterweise habe ich bei Lesungen auch gehört, das fand ich dann wiederum sehr spannend, weil es ist ja nur eine kleine Episode in dem Roman, aber wie deutsche Frauen dann zu mir hingekommen sind und sich bedankt haben, weil sie aus diesem Jahrgang stammen und dann auch ein, zwei, drei darunter waren, die sagten, ja, mein Ehemann hat mir damals verboten zu arbeiten, ich musste zu Hause die Hausarbeit machen.
Während die Gastarbeiterinnen alle zum Arbeiten gekommen sind und zum Familie unterstützen in der Heimat. Sie unterlaufen an einigen Stellen so Vorurteile, die man gängig hat. Damals der Papa in der Türkei in Istanbul von Nur sagt zu ihr, wenn der Sex kein Vergnügen bereitet, liegt's am Mann, dann muss der noch lernen. Ganz schön offen.
Ja, also die Dede-Figur ist eine Figur, die auch zum Teil sicherlich an einigen Stellen meinem eigenen Großvater ähnlich ist. Aber auch wenn ich mit Freundschaften gesprochen habe und die haben über ihre Großeltern erzählt, dann war das auch sehr unterschiedlich, was die Offenheit angeht. Also ich glaube auch wie in jeder Familie hier, auch in Deutschland. Also die einen sind halt offener und sprechen Themen an und die anderen, da ist es dann unter dem Deckmantel, darüber spricht man nicht. Und mein eigener Dede war auch ein sehr offener Mensch. Also der hat eigentlich uns immer zu verstehen gegeben, Frau und Mann, da gibt es keinen Unterschied. Ihr müsst nur sehen, dass ihr stark auch bleibt und euch auch wehrt, wenn es den Bedarf dafür gibt.
Ja, Stichwort wehren. Es waren ja recht harte Arbeitsbedingungen in der Porzellanfabrik. Viel schlechter bezahlt als bei den Männern. Und die Nur im Buch, die verbündet sich mit der Mercedes aus Spanien und der Tülay. Sie organisieren einen Streik, Parole, Deutschkurs, Fachausbildung, mehr Lohn. Und was dann passiert, es hat ja in jeder Richtung gescheppert, mir war gar nicht klar, wie riskant das war. Da ging es ja ruckzuck wieder raus aus Deutschland.
Richtig, ich hatte ja zu Anfang darüber gesprochen gehabt, man hatte Einjahresverträge. Und wenn man dann keinen Anschlussbetrieb gefunden hat, dann war man auch wieder ganz schnell draußen. Und von daher finde ich das sowieso so besonders, dass Menschen, die eigentlich gar keinen Schutz genießen im Betrieb, dass sie dann trotzdem so mutig sind und aufstehen.
Ja, und dann gab es eben diesen legendären Streik 1973 beim Autozulieferer in Neuss und daraufhin auch Boulevardtitel, die sind hier zum Teil zitiert. 1973 sage ich dazu. Zitat: Türkenterror, übernehmen Gastarbeiter die Macht? Fragezeichen. Oder Gastarbeiter kommt von Gast. Also diese Schlagzeilen sind echt, die gab's?
Richtig, die gab's. Und ich meine, wir müssen uns so Schlagzeilen der letzten Jahre angucken. Also ich sage immer so, jedes Jahrzehnt hat irgendwie seine Schlagzeilen. Aber das waren die Schlagzeilen der 70er Jahre, wo entsprechend aufgrund der Streikwelle, muss man sagen, also 1973 gab es mehr als 300 sogenannte wilde Streiks in der gesamten Bundesrepublik. Und einer der bekanntesten ist, glaube ich, der Ford-Streik, der nicht so erfolgreich war wie der Streik in Neuss von den Frauen. In Neuss war es so, meine Einschätzung ist der große Unterschied, dass der dortige Betriebsrat sich nicht gegen die Frauen gestellt hat, sondern soweit es ihm möglich war, sie unterstützt hat. Also rein rechtlich durfte er ja nicht unterstützen, aber indirekt hat er sie dann doch an einigen Stellen unterstützt. Es ging damals um die Leichtlohngruppe, die sollte aufgehoben werden. Und die Frauen streikten mehrere Tage lang, sind auch brutal behandelt worden von der Polizei, haben das Glück, dass die Medien halt vor Ort waren und entsprechend auch eine Solidaritätswelle im Umkreis entstand. Und entsprechend haben sie es dann auch geschafft. Also sie haben geschafft, dass sie im Endeffekt der erste Betrieb waren, der keine Leichtlohngruppe mehr hatte.
Aber ich höre durch auf nahezu jeder Seite, sie verneigen sich auch innerlich ein bisschen vor diesen Frauen.
Nicht nur ein bisschen, ganz schön, um ehrlich zu sein. Also wenn ich überlege, mit welchen kleineren Problemen ich zu kämpfen habe und mir da manchmal die Puste ausgeht, da denke ich, naja, also muss ich schon schmunzeln und irgendwie gibt es mir dann aber auch wieder Kraft. Also ich sehe schon, wie privilegiert ich bin.
Und alle Frauen verbindet eine unbändige Lebensenergie, auch Freude und Lebenslust. Das Buch handelt nicht nur von Problemen. Und jetzt würde ich sagen, ich spiele mal Musik. Da waren Sie 21 oder Anfang der 20 und hatten ja selber mal eine Band.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Norbert Joa trifft
Gün Tank. War ein Mitglied der Bösen Mädchen.
Und ist mit mir verbunden in Friedrichshafen. Die Bösen Mädchen. Eine Weile her. Es war mal eine Band. Was war ihr Hit?
Ja, Hit ist jetzt ein bisschen übertrieben. Wir waren ein Projekt, kann man sagen. Also wir hatten mehrere Musiktitel und eins der, glaube ich, beliebtesten war der Titel Ausländer. Es gab auch das gemischte Eis, also auch biografisch nah an mir ran. Es gab verschiedene Titel. Nein, das war ein Projekt mit jungen Frauen, jungen Mädchen, wo wir erst in Form von Workshops über politische Themen uns auseinandergesetzt haben und dann daraus auch Musik gemacht haben. Wir sind auch gut durch die Bundesrepublik getourt damit und das hat sehr viel Spaß gemacht, ja.
Und so böse waren die Mädchen in echt gar nicht, nehme ich an.
Qualifiziert böse.
Also die hatten eine ausgemachte Rotzigkeit zu den wesentlichen Themen, nehme ich an. Richtig. Wir kommen mal zu ihren Anfängen. Geboren Mitte der 70er in Berlin, dort aufgewachsen, jetzt weiß ich nicht, waren das gute Teenie-Jahre im alten West-Berlin?
Ja, meine Teenie-Zeit war, glaube ich, doch, die war schon schön. Wir haben zu dritt gelebt, meiner Schwester, meine Mutter und ich. Und unsere Mutter hat uns auch, man kann sagen, überall hin mitgenommen. Also wir sind auf der Straße groß geworden, auf der politischen Straße.
Ja, sind Sie zu Demos mit?
Wir sind zu Demonstrationen mitgenommen worden, zu Diskussionsveranstaltungen, in den Frauenverein. Also wir waren schon gut unterwegs.
Man hört allerdings auch die Abwesenheit von dem Papa. Ich weiß gar nicht, wie alt waren Sie, als er entschwunden ist?
Das war relativ früh. Also wir sind schon sehr früh als Dreierteam haben wir uns gefunden und durchgeschlagen.
Blieb noch Kontakt zu ihm überhaupt?
Nee, wie gesagt, wir waren zu dritt.
Okay. Und dann im Sommer Ferien auch gern in Istanbul?
Ich habe Istanbul geliebt, ja, und ich liebe es immer noch. Es ist eine wundervolle Stadt. Ich habe selbst ja auch da studiert dann, dem Abitur. Istanbul ist für mich Familie und Freunde.
Da gibt es einen Dede.
Also jetzt auf mich bezogen, es gab einen richtigen Dede und eine richtige Nenne, die auch sehr liebevoll mit uns umgegangen sind.
Opa und Oma.
Genau, Opa und Oma. Und es gab viele Cousinen und Cousins und wir waren sehr viel draußen, haben Ball gespielt, sind auf Bäume geklettert.
Und manchmal wollten sie gar nicht mehr zurück nach Berlin am Ende der Sommerferien, habe ich gehört.
Ja, das stimmt auch. Man hat sich dann so ein bisschen wohlgefühlt. Also die Freundschaften, die da entstanden sind, das jeden Tag draußen sein zu können und das von morgens bis abends, das hat schon was für ein aufwachsendes Kind oder dann auch später auch als Teenagerin fand ich das sehr schön.
Ja, Sie wollten ja dann zumindest dort studieren, aber ich muss dann schon schmunzeln. Es hieß dann vielleicht nochmal vorher ein Türkischkurs.
Habe da dann auch erstmal ein Jahr Türkisch gelernt. Also ich kann Türkisch oder konnte auch Türkisch, aber es ist natürlich ein anderes Türkisch zum Studieren, was man braucht.
Warum wurde es denn anfangs des Journalismus?
Ehrlich gesagt, ich hatte so verschiedene Träume. Es war von Pilotin bis Rechtsanwältin, Journalistin, sehr viel dabei. Und in der Türkei ist es so, dass man dann eine Prüfung ablegt, bevor man an der Uni angenommen wird. Und da muss man schon angeben, für welche Universität man sich bewirbt und für welche Fächer. Ziel war natürlich auch in Istanbul zu bleiben. Und dann die Marmara Universität war eine recht bekannte, war dann meine erste Wahl für Journalismus und dies ist dann auch geworden.
Weil Sie offen waren für Themen und Menschen und ausgerechnet unterm Studium dann das große Erdbeben von 1999. Danach war einiges anders, auch für Sie anscheinend.
Das Erdbeben habe ich sogar mit meiner Mutter gemeinsam erlebt, die gerade zu Besuch war. Wir waren in Istanbul, also das erste Erdbeben, und haben dann irgendwie bis frühst noch gesprochen. Und gerade kurz vorm Einschlafen bebte dann die Erde. Und meine Mutter fragte mich, was das denn sei. Und ich sagte dann, ein Erdbeben, obwohl ich noch nie ein Erdbeben erlebt hatte. Aber sie hat dann auch sofort reagiert und uns alle geweckt und wir sind alle raus. Glücklicherweise waren wir nicht auf der Seite von Istanbul, wo die Häuser alle umgestürzt waren und waren entsprechend, aber haben halt bemerkt, dadurch, dass alles stillgelegt war, dass da also mehr passiert sein muss. Und am nächsten Tag hat man auch die Nachrichten dann entsprechend bekommen und das war ein sehr schreckliches Beben.
Sie haben es Studierende Weile sein lassen und mitgeholfen, mitgetan.
Jein, also ich habe trotzdem noch weiter versucht, mein Studium zu machen, aber ich war dann nach dem zweiten Erdbeben, das dann im November war und auch zur Winterzeit, sehr viel in Düzce unten und habe dort sowohl geholfen, Zelte aufzubauen, als auch Journalistinnen zu unterstützen bei Übersetzungen und Ähnliches. Wir haben aus Deutschland Spenden verteilt dort und das war schon, es war insofern auch eine sehr herzliche Zeit, weil es war viel Trauer da, aber gleichzeitig hat man auch gesehen, dass die Menschen, die überlebt haben und die Menschen, die alles verloren haben, in irgendeiner Form dann doch wieder zu sich gefunden haben und auch viel mehr, würde ich sagen, vielleicht als wie sie normal sich gegenseitig unterstützt haben.
Dann wenden wir uns mal den schönen Dingen wieder zu. Der Liebe wegen sind Sie zurück nach Berlin. Und ich komme jetzt nochmal auf die bösen Mädchen zu sprechen, denn aus der Band wurde ja Jahre später noch ein Verein gleichen Namens. Welche Rolle spielten aber darin dann Erwachsene mit Lernschwierigkeiten?
Wir haben dann irgendwann festgestellt, dass es gab so ein paar Erwachsene, junge Erwachsene, die uns unterstützt haben, sagen wir es mal so rum. Und dann haben die aber auch selbst kommuniziert, dass sie auch gerne Musik machen wollen würden und auch gerne an Seminaren teilnehmen. Und das haben wir dann mit aufgenommen im Verein und haben entsprechend, die nannten sich die Handicaps, mit denen manchmal gemeinsam, manchmal auch mit denen alleine und die bösen Mädchen alleine, Seminare gemacht, Workshops gemacht oder sind auch aufgetreten in musikalischer Form.
Aber wie kann ich mir dann so ein Seminar vorstellen? Es gab wohl auch gemeinsame pubertierende Mädchen und die erwachsenen Handicaps.
Ich werde nie vergessen, wir waren auf einem Seminar und dann gab es einen kleinen Konflikt und eine der Pädagoginnen kam auf mich zu und wie könnte ich denn auch nur pubertierende Mädchen und junge erwachsene Menschen mit Behinderung in einen Topf werfen und glauben, ich könnte ohne Konflikt ein Seminar mit denen durchführen. Und ich musste dann lächeln und sagte, also für mich ist jedes Seminar, was keinen Konflikt hat, kein richtiges Seminar. Natürlich gibt es Konflikte, ob ich eine Behinderung habe oder nicht, ob ich pubertierend bin oder nicht. Es wird immer Form von Konflikten geben, wenn Menschen zusammenkommen. Die Frage ist, wie man mit Konflikten umgeht. Das Schöne war, fand ich bei diesem Seminar vor allem auch, dass die jungen Erwachsenen mit Behinderung praktisch von ihrer Lebenserfahrung was einbringen konnten und wiederum unsere pubertierenden Mädchen, wenn jemand zum Beispiel nicht lesen konnte, dann Texte vorgelesen haben. Also sprich, jeder konnte mit seinen Kräften und mit seinem Wissen agieren. Und wir haben schon so Themen durchgenommen, wo es zum Beispiel um Frage von Kapital, also Arbeit geht, wo es um der Frage von Klasse dann. Und die Mädchen haben dann auch gelernt, dass es zum Beispiel Menschen gibt, die in Behindertenwerkstätten arbeiten und die gar nicht von ihrem Geld leben können, weil sie eigentlich ein Witzgehalt bekommen, von dem kein Mensch leben kann. Und haben aber auch gelernt, dass sie als Frau auch nochmal anders verdienen werden, zukünftig vielleicht, wenn sich nichts ändert. Also da waren viele Diskussionspunkte, die eigentlich, würde ich sagen, das Seminar interessanter gemacht haben und viel mehr Austausch stattgefunden hat, als wie es bei vermeintlich homogenen Gruppen, wobei es gibt ja nie homogene Gruppen.
Ich glaube, ich hörte auch ein Echo ihres Elternhauses, weil ich noch gefunden habe, ihre Mutter Assise saß lange für die Linke im Bundestag und ist immer noch streitbar.
Sie war eine Wahlperiode im Bundestag, das ist richtig. Und auch das finde ich eine unheimliche Stärke, dass sie mit ihrem doch sehr, mit ihrem politischen Willen und auch mit ihrem politischen Ehrgeiz, den sie dann auch hatte, also ihre Kämpfe, die sie ja vorher in den Vereinen geführt hatte oder dann auch als Migrationsbeauftragte, das hat sie dann praktisch in den Bundestag getragen und war da ein Jahr für die Linke, ohne Parteimitglied zu sein, im Bundestag.
Und sie hat sicher auch was in ihre Tochter hineingetragen an Streitbarkeit, Eintreten, Gerechtigkeitsempfinden. Bayern 2, 1:1, der Talk. Und ich bin in Friedrichshafen verbunden mit Gün Tank, die hörbar türkische Wurzeln hat. Was ging Ihnen denn durch den Kopf, als Sie im Januar vom Potsdamer AfD-Treffen hörten, wo über die Ausweisung von Millionen Migranten fantasiert wurde?
Ich habe mich nicht gewundert, um ehrlich zu sein. Ich habe das erste Mal, dass ich darüber nachgedacht habe, wo gehe ich hin, wenn Deutschland mich nicht mehr will, da war ich 13 Jahre alt oder 14, so in der Richtung. Von daher hat mich das jetzt gar nicht so verwundert. Was mich viel mehr verwundert hat, ist, dass die demokratischen Parteien glauben, dass sie mit Rhetoriken, die sie im Vorfeld führen, dann wieder zurückrudern können. Also wir hatten das ja auch in den 90er Jahren, wo dann der sogenannte Asylkompromiss kam. Und da hatten wir auch Rhetoriken, die eigentlich einen das Gefühl gaben, ja, es sind für jegliche Arbeitslosigkeit, für jegliche Sachen sind eigentlich die vielen Migranten, die vielen Geflüchteten, die vielen, die sind dafür verantwortlich. Und dann kam der Asylkompromiss. Und diese Rhetorik hat natürlich auch dann dazu geführt, dass Menschen verbrannt worden sind, dass Häuser gebrannt haben. Und wenn wir uns jetzt heute die AfD anschauen, also ich glaube, wir hatten schon immer viele Menschen, die in irgendeiner Form mit Menschenhass groß geworden sind oder den dann irgendwann für sich gefunden haben. Aber was wir auch immer hatten, waren starke Gegenreaktionen und die fehlen mir so ein bisschen. Also wir gehen
die
jetzt
Riesendemos auf, im Februar
gehen,
haben sie nicht versöhnt.
Doch, wir gehen jetzt wieder auf die Straße, das stimmt. Aber ich sehe in der Debattenkultur zu wenig.
Also sie fürchten, dass da schon zu viele Dämme gebrochen sind die letzten Jahre.
Da ist viel gebrochen, auf jeden Fall. Aber ich glaube auch, wir wiederholen uns immer wieder in den Debatten. Wenn wir dann schauen, dass auch jetzt wieder die Form, wie mit Geflüchteten umgegangen wird oder wo gesagt wird, wir müssen schauen, dass die Grenzen dicht gemacht werden. Also wenn wir von Menschenrechten reden und selbst nicht in der Lage sind, diese Menschenrechte einzuhalten beziehungsweise glauben, wir könnten das einfach verschieben, indem wir sagen, okay, wir machen eine Grenze mit Deals mit irgendwelchen Staaten, die dann
mit der Türkei zum Beispiel.
Zum Beispiel diese Deals mit den Staaten und glauben, damit seien wir praktisch geschützt. Das hat nichts mit Menschenrechten mehr zu tun, meines Erachtens nach.
Erleben Sie denn persönlich Anfeindungen oder mehr als früher?
Rassismus ist tief in der Gesellschaft. Wir können uns davor nicht schützen. Sowohl als jemand, der groß wird in dieser Gesellschaft und weiß es, als auch jemand, der groß wird in dieser Gesellschaft und nicht weiß es. Meine Tochter ist 4 Jahre. Sie hat das erste Mal mit 2,5 Jahren mich gefragt und sie hat eine leicht dunklere Haut als ich. Mama, wenn ich groß bin, kriege ich dann auch so eine schöne weiße Haut wie du. Eine schöne weiße Haut. Mir ist mein Herz fast stehen geblieben, weil es einfach gefühlt zu früh war. Aber ich wusste, dass das kommen wird. Also ich wusste, dass die Themen natürlich in die Leben meiner Kinder eintreten werden. Heute steht sie und sagt, Mama, ich habe eine sehr schöne braune Haut. Ich bin braun. Das ist für mich, was dann Stärke ausmacht. Und ich glaube, wir können einfach noch viel mehr machen. Also wir können halt auch in den Schulen, was das angeht, viel mehr machen. Also es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen kitschig an, wenn ich sage, aber sowas wie ein Unterricht, wie liebe ich Menschen? Also Menschenrechts Unterricht, aber auch das Herz dabei, also mit dem Herz lernen, mit dem Herz zu denken und nicht nur mit dem Kopf. Das ist etwas, was wir, glaube ich, in unserer Gesellschaft auf jeden Fall brauchen. Ich habe neulich mit Kolleginnen zusammengesetzt und wir haben festgestellt, also wenn heute noch so Theorien um sich gehen, dass man Kleinstkinder, Babys schreien lässt lieber, statt sie zu trösten, weil damit stärkt sich dann das Stimmorgan oder was auch immer. Da fehlt doch was in der Gesellschaft. Also, ne, da ist doch irgendwie, das sind doch also Erziehungsmuster, die wir eigentlich geglaubt haben, gar nicht mehr zu haben, weil sie halt aus einer Zeit kommen, die doch schon ein bisschen länger her ist, aber doch so nah ist.
Ja, das Pendel schwingt manchmal auch wieder in die andere Richtung. Es gibt nicht nur eine in dem Ganzen. Aber wenn ich nochmal überlege jetzt zum Stichwort Rassismus, und wenn wir jetzt mal den Bösartigen, Bewussten ausblenden, es gibt ja auch diesen anderen, da kann sich jeder selber fragen, so mit Rückfragen, Sie sprechen aber gut Deutsch oder und Sie tragen ja gar kein Kopftuch. Das ist recht häufig, tut auch weh, oder?
Jede Form von Diskriminierung ist sowas wie ein Schlag gegen das Schienbein. Und dann stellen Sie sich einfach mal vor, je nachdem, wie oft Sie dann gegen das Schienbein geschlagen werden, gestoßen werden, irgendwann schmerzt das halt.
Wenn man es einfach zu oft hört. Und Ihre Mutter hat wohl auch eine gewisse Methode dagegen entwickelt. An einer Stelle habe ich mir rausgestrichen. Sie hat wohl mal angegeben, ich bin Atheistin und trinke dennoch kaum Alkohol. Und warum wohl? Und die Antwort von ihr ist, ich trinke nur sehr guten Wein. Also man muss sich dann auch regelrecht wappnen für diese Alltagsszenen, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Und haben Sie denn als Integrationsbeauftragte für Tempelhof Schöneberg was zum Guten wenden können?
Also wenn ich heute Menschen treffe, die in den Vereinen aktiv sind und die mir sagen, hey, das war cool, was du gemacht hast damals, davon partizipieren wir noch immer, dann habe ich schon das Gefühl, dass ich was bewegt habe.
Und Sie bedauern allerdings auch weiterhin, habe ich irgendwo gesehen, immer noch zu viele ausländische Ingenieure als Taxifahrer, weil deren Abschluss nicht zählt. Das ist immer zu unbeweglich.
Was die Anerkennung von Abschlüssen angeht, hat sich ja einiges getan in den letzten Jahren, aber trotzdem ist es noch relativ schwierig, höre ich von den Menschen immer wieder, dass sie dann die Anerkennung erhalten und entsprechend dann andere Berufe bekommen oder in andere Berufe reinkommen können.
Wobei es in dem Punkt gibt es ja auch simultan so eine seltsame Gegenbewegung. Wir brauchen Masseneinwanderung von nützlichen Fachkräften. Wie geht es Ihnen damit?
Nützlich war die Arbeitsmigration der 70er Jahre auch in Anführungszeichen nützlich. Also es ging ja auch um einen Nutzen. Es fehlten Arbeitskräfte und deswegen haben wir sie gerufen. Heute fehlen wieder Arbeitskräfte und deswegen rufen wir nach ihnen. Aber wir müssen auch dafür sorgen, dass diese Arbeitskräfte hier sich zu Hause fühlen und wohlfühlen. Nur dann bleiben sie auch und bringen sich in diese Gesellschaft ein.
Und die Unterscheidung, es gibt gute, nützliche Einwanderer und einen Haufen, die wir hier nicht haben wollen?
Das ist eine wirtschaftliche Einschätzung und die hat alles andere damit zu tun, als wie ich Migration gerne sehen würde. Es sind viele Menschen auf der Flucht, es sind viele Menschen, die aus politischen Gründen ihre Länder verlassen müssen und auch für diese Menschen müssen wir ein Zuhause sein. Und das ist einfach unsere Pflicht, auch aufgrund unserer deutschen Geschichte.
Das sieht die große Mehrheit, glaube ich, gerade anders.
Ich glaube, das Erste, also wir können so laut schreien, nie wieder, wie wir wollen, wenn wir jegliche Punkte, die zu einem nie wieder ja führen sollten, auch dann wieder anfangen zu streichen. Und Asyl war eine Sache, die Flucht war eine Erfahrung, die wir aus dem Dritten Reich mitnehmen, dass Menschen auf der Flucht geholfen werden muss.
Wir könnten es wahrscheinlich noch ewig so weiter stricken, weil ich dann schon wieder die Stimmen höre, wir können uns nicht ums Elend der Welt kümmern. Drum braucht es eine Festung Europa.
Ja, wir können uns nicht um Elend der Welt, also wir sind ja auch diejenigen, die dazu mitverantwortlich sind, dass es dieses Elend in dieser Welt gibt. Also von daher ist die Diskussion darum, glaube ich, schwierig.
Ist ein Riesenfeld, ja.
Ist ein Riesenfeld, aber was wir auf jeden Fall, und da sehe ich eine Verantwortung, da sehe ich einfach eine geschichtshistorisch-politische Verantwortung. Und diese lautet, Menschen, die auf der Flucht sind, müssen wir helfen. Und das ist ein Nie wieder für mich.
Und am Ende für alle, die hier ankommen, Bildung, Bildung, Bildung. Und dann wird vieles von alleine besser.
Vor allem Bildung, ja, aber auch vor allem das aufgenommen werden, willkommen heißen. Das ist wichtig, sich zu Hause fühlen zu können.
Jetzt dürfen Sie wählen und ich kann mir fast denken, für welchen Musiktitel Sie sich entscheiden. Ich habe hier Baal von Yildirim und Simsek oder Istanbul da von Pinhani.
Istanbul.
Ich wusste es.
Der Talk auf Bayern 2. Norbert Joa im Gespräch mit Gün Tank, Beauftragte für Menschen mit Behinderung.
Und zwar dort, wo sie lebt, in Berlin. Zugeschaltet ist sie freilich gerade aus Friedrichshafen. Aber gedanklich nach Berlin, was ist da ihr Antrieb, sich um Menschen mit Handicap zu kümmern?
Ich bin im Bezirk Tempelhof-Schöneberg Beauftragte für Menschen mit Behinderung und mache das jetzt seit 3 Jahren. Davor habe ich in dem Bereich Migration gearbeitet als Beauftragte. Und das ist eigentlich ein ähnliches Gefühl wie bei meinem davorigen Job, Menschen die Möglichkeit zu geben, ja, der Wunsch nach Chancengerechtigkeit, der Wunsch einfach nur leben zu können. Also nicht die Menschen müssen sich ändern, sondern die Strukturen.
Was ist das häufigste Ärgernis, das so an Sie herangetragen wird?
Da muss man ehrlicherweise sagen, hat das viel mit baulichen Strukturen auch zu tun. Also nicht nur, aber bauliche Strukturen ist ein großer Faktor.
Barrieren, ich kenne es von meiner Mutter mit Rollstuhl, man kommt spät drauf, wie hoch die Schwellen sind.
Ja, und es gibt mehrere Faktoren. Das eine ist halt wirklich so öffentliche Dienstgebäude, wo ja jeder Mensch einfach rein und raus gehen sollte, muss. Und wenn die nicht barrierefrei sind, dann ist klar, dass da irgendwas nicht stimmt. Zum anderen aber auch Wohnraum. Also wir leben in einer alternden Gesellschaft und es gibt zumindest, ich kann jetzt für Berlin oder unseren Bezirk reden, es gibt immer noch zu wenig Wohnungen, die barrierefrei sind, rollstuhlgerecht sind. Da ist einfach noch eine Menge zu tun.
Ich nehme an, Sie sind frei von jedem Handicap.
Ich bin frei von jedem Handicap, ja.
Und setzen sich ein und haben sie auch schon gestreift für Migranten und Behinderte, dass es da sogar Gemeinsamkeiten gibt. Und ich habe da einen Satz von ihrer Mutter gefunden, Assise. Wir sehnen uns nach Augenhöhe und Normalität. Ich glaube, das trifft auch auf beide Gruppen zu. Und dann bräuchte es gar keine gut gemeinten Seminare und Sonderprogramme, oder?
Richtig, aber wir leben halt in einer Gesellschaft, in der wir nicht automatisch so erzogen werden oder unsere Gesellschaft ist halt, beruht halt auf diesen unterschiedlichen Augenhöhen und deswegen bedarf es leider noch dieser Seminare.
Ja, die Gesellschaft beruht überhaupt auf viel Unterschiedlichkeit und ich zitiere ein letztes Mal ihre Mutter, eine schlaue, streitbare Mutter, die sagte nämlich sinngemäß, in Berlin Grunewald und München Grünwald gibt es auch Parallelgesellschaften, die sich mächtig abschotten.
Ja, natürlich. Also das habe ich nicht anders gesagt. Es gibt einfach, da sind wir wieder bei der Frage der Klassen, Parallelgesellschaften, wenn man dann diesen Begriff nutzen möchte, gibt es in jeglicher Hinsicht. Also
ist aber immer nicht gut, wenn einer sich einschließt und die anderen sind draußen.
So funktioniert aber das System.
Ob es Neukölln ist im Äußersten oder Grünwald.
Neukölln ist eigentlich ganz cool.
Ich müsste vielleicht wieder mal hin. Aber es wird nicht ganz ausgedacht sein, dass es Straßen gibt in Deutschland, ob Ruhrgebiet, ob Neukölln. Ja, die anderen Gesetzen folgen, wo es anders zugeht.
Ich glaube, und da hängt das wieder ab von welcher Person man spricht, Personengruppe. Also es gibt Straßen auch im Prenzlauer Berg, wo ich mich vielleicht auch nachts nicht mehr hintrauen würde. Oder in Rostock oder in, keine Ahnung. Also es hängt immer davon ab, wer auf der Straße läuft. Und laufe ich als Frau auf der Straße? Laufe ich als lesbische Frau auf der Straße? Laufe ich als Transperson, als Mensch mit Behinderung, als jemand, der obdachlos ist? All das spielt eine Rolle. Und entsprechend gibt es Straßenzüge, in denen man sich sicherer fühlt und leider Gottes auch nicht sicher fühlt.
Und jedes Mal wird man taxiert. Was ich mir auch gemerkt habe, Sie sagen auch mit gutem Deutsch, reicht am Ende oft der ausländische Name und nichts wird's mit dem Job und der Wohnung. Weiterhin?
Ja, das ist, also das zeigen ja auch jegliche Studien. Also das muss ich ja nicht selbst, also muss ich nicht sagen, sondern sagen ja auch die Studien, dass sobald ein Mensch einen bestimmten Namen hat oder auch eine bestimmte Schule, aus der er kommt oder wie auch immer, bestimmte Türen dann sich nicht öffnen.
Sind Sie dann als Mama mit Blick voraus trotzdem guter Dinge für Ihre vierjährigen Zwillinge, Sohn und Tochter, die ja Berliner sind?
Ja, und ich hoffe, Ihnen auch so viel Kraft mit auf den Weg geben zu können und so viel Power, dass Sie sich durchs Leben glücklich schlagen.
Ich würde gern schließen mit kostbaren Worten, und zwar des türkischen Großvaters aus ihrem Buch Die Optimistinnen, der Dede. Der hat gesagt, bir lisan, bir insan, iki lisan, iki insan. Das meint?
Eine Sprache, ein Mensch, zwei Sprachen, zwei Menschen. Also sprich, umso mehr ich mich öffne, verschiedenen Sprachen, verschiedenen Menschen gegenüber, umso weiter bringt es mich.
Und dazu passt auch Ihr ureigener Satz, ich sitze hier nicht zwischen den Stühlen, sondern?
Auf einem großen, bunten Sofa.
So stelle ich sie mir vor. Und bedanke mich vielmals für die Stunde. Danke, Gün Tank.
Ich danke. Schönen Tag noch.
Das Gespräch mit ihr finden Sie jederzeit in der ARD Audiothek. Und dort auch unseren Bayern 1 Podcast Besser Leben. Da geht es um scheinbare Kleinigkeiten, die in Summe aber Großes bewirken können für uns und die Natur.